Ja, ich hatte gelesen, dass dieses Lied erfolgen soll. Gott geht mit und hatte mich jetzt entspannt darauf eingestellt, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, aber dass es so kurz ist. Ja, also heute Morgen bei euch. Wir sind ja gerade schon darauf hingewiesen worden, dass wir aus unterschiedlichen Gründen hier hinkommen können, aber doch hoffentlich mit der Erwartung, dass wir hier Gott begegnen. Aber ist das nicht wirklich zu hoch gegriffen? Sollten wir das nicht ein bisschen bescheidener formulieren? Gott begegnen? Geht das so? Und die Frage, geht da unser Herz einfach so mit? Sind wir dann auch da? Darf ich so direkt sprechen? Bist du da? Du selbst. Ich möchte uns mitnehmen in den Psalm 63, wo es darum geht, dass jemand die Sehnsucht hat nach dieser Begegnung mit Gott, sich aber in einer Lage befindet, die es schwierig macht. Und könnte es sein, dass du das kennst? Aus der Vergangenheit oder vielleicht gerade jetzt. Ich lese diesen Psalm nach der neuen Genfer Übersetzung uns vor. Überschrieben ist er ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. In meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Haben wir gerade schon gemacht. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ich möchte in drei Schritten mit euch über diesen Psalm auszugsweise nachdenken. Das erste, Gebet, die Sehnsucht, Gott zu begegnen. Der Psalm beginnt mit diesen Worten, die auch hier vorne angezeigt sind. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser gibt. Die Sehnsucht Gott zu begegnen. Oder anders gesagt, meine Seele sehnt sich nach Gott. Und hier sehen wir, dass das Gebet schon viel früher beginnt, als wir, ich darf so persönlich sagen, als du vielleicht denkst, das Gebet beginnt. Hier sagt David, dass er einen Mangel empfindet. Und ein Mangel empfinden, gerade wenn es sich um Durst und Hunger handelt, ist ja etwas Positives. Stellen wir uns einmal vor, wir würden gar keinen Mangel empfinden. Wir würden gar keinen Mangel empfinden, dass wir Wasser brauchen. Ich habe mir sagen lassen, alte Menschen geht es manchmal so. Die empfinden einfach diesen Mangel nicht. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn Erscheinungen eintreten, die uns sehr irritieren. Einfach nur, weil zu wenig getrunken wird. Es ist ein gesundes Empfinden, diesen Mangel, diesen Durst zu spüren. Und das ist in geistlicher Hinsicht genauso. Jesus sagt zum Beispiel, glückselig sind die geistlich arm sind. Oder dann gebraucht er auch sogar in den Seligpreisungen dieses Bild, sagt, glückselig sind die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Durst als gesundes Empfinden. Und David, wir haben gesehen, der ist hier in der Wüste, er beschreibt es auch so. Er ist in einem Ort, wo er nicht nur körperlich, sondern auch seelisch diesen Durst empfindet. Meine Seele ist in der Wüste. Das nimmt mein Denken mit. Das nimmt mein Empfinden mit. Und das nimmt mich auch mit, wenn es um meine Entschlusskraft geht. Wenn es also darum geht, Dinge anzupacken. Und mich würde nicht wundern, dass wir vielleicht doch auch von solchen Erfahrungen sprechen können, wo es uns schwer gefallen ist, wirklich in die Gänge zu kommen, wieder aufzukommen, auch mental gut drauf zu sein. Kennt ihr das? Also ich kenne das zumindest. Und manchmal hat es auch damit zu tun, dass wir einfach auch keine Anregung von außen haben. David, der sich hier in der Wüste befindet, denkt an das Heiligtum und sagt, wie schön war das doch, als wir da schön zusammen waren und Gottesdienst feiern konnten. In welcher Form damals auch immer. Aber wisst ihr das noch, als wir hier die Maske aufgesetzt haben und das mussten? Ich glaube, als letztes Mal hier war das so. Da konnte ich nicht in eure Gesichter sehen. Und nicht in die Gesichter sehen zu können, bedeutet für mich immer, ich habe nicht so den Kontakt mit auch im Gottesdienst mit dem Hörer oder überhaupt, als wenn so etwas dazwischen ist. Und habt ihr das Gefühl gehabt in dieser Zeit, wie schön war das doch als wir damals? Ich hoffe, ihr habt das Gefühl gehabt, sonst, ja, was heißt sonst? Ja. Es ist der Durst nach Gemeinschaft, nach Begegnung, nach diesem gemeinsamen Erleben, auch das gemeinsame Erleben des Gottesdienstes. Und da sagt David, das habe ich jetzt nicht, ich bin allein in der Wüste. Und das tut meiner Seele nicht gut. Ich habe Durst. Und das war verordnet. Und es ist ja okay, dass wir das auch so gemacht haben. Aber es gibt manchmal auch Situationen, in die man, durch die man selbst da auch hineinkommt. Sind wir zum Beispiel von Leuten enttäuscht? Vielleicht auch von Leuten aus der Gemeinde enttäuscht oder von der Gemeinde insgesamt irgendwie. Das ist manchmal so eine ganz komische Gemengelage, die sich da irgendwann entwickeln kann. Und dann zieht man sich zurück, isoliert sich und dann geht es einem nicht gut. Ich kenne solche Leute. Ich kenne so Leute im Moment, die auch durch irgendeine Sache in der Gemeinde, also keine FEG-Gemeinde, das muss ich jetzt dazu sagen, glücklicherweise, gut, was heißt glücklicherweise, auch für die Gemeinde ist es nicht gut, ja. Aber die einfach isoliert dastehen und sich ein Stück weit dann selbst auch isoliert haben, das tut der Seele nicht gut. Es tut es einfach nicht gut. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auch in eine selbstgewählte Isolation hineinbegeben, auch wenn wir meinen, dafür gute Gründe zu haben. Aber wir tun unserer Seele einfach nicht gut. David konnte nicht dafür, wahrscheinlich, dass er dort in der Wüste war. Die Situation, die er hier beschreibt, ist, dass er von Feinden verfolgt wird. Das ist ja oft so gewesen, bevor er König war und danach auch manchmal. Und es gibt Situationen, die uns in eine Lage bringen können, wo wir dem nicht ganz ausweichen können. Aber deswegen sollten wir umso mehr darauf achten, dass wir uns nicht selbst in solch eine Lage hineinbuxieren. Erinnerung an bessere Zeiten. Das kannte David, das kennen hoffentlich wir. Und die Sehnsucht nach Gott verstärkt sich hoffentlich in dieser Zeit. Und David beschreibt das hier ja in diesem Bibelvers so, wir können das hier lesen, ich habe es auch versucht ein bisschen zu markieren. Er sagte, ich suche dich. Ich verlange nach dir. Ich spüre es sogar körperlich. Ich habe eine große, tiefe Sehnsucht. Und ich suche dich, heißt ja, ich suche deine Nähe, so wie wenn er etwas verloren hätte. Ja, manchmal fühlt man das ja auch so, nicht? Als hätte man was verloren. Kennt ihr das? Auch in der Beziehung zu Gott? Etwas verloren zu haben, was früher mal da war. Im Moment lese ich gerade Aufzeichnungen, die ich vor 17 Jahren gemacht habe. Durch irgendeinen Anlass wurde ich veranlasst, da nochmal wieder hinzugucken. Zu der Zeit habe ich wöchentlich aufgeschrieben, was ich so mit Gott erlebt habe und auch in seiner Bibel entdeckt habe. Genau. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn ich das so lese, dass ich an ein und der anderen Stelle denke, an dem und dem Punkt warst du irgendwie näher dran als jetzt. Ich suche deine Nähe. Und davor sagt er, mein Gott, du bist mein Gott. Ja, eigenartig, ne? Kommen wir gleich noch drauf zurück. Dann, ich lechze nach dir. Ich empfinge einen Mangel, haben wir schon drüber gesprochen. Ich verlange danach. Ich habe Sehnsucht nach dir. Martha Beck nennt es mal den süßen Schmerz der Sehnsucht. Kennst du so den süßen Schmerz der Sehnsucht? Also etwas, was eigentlich schmerzhaft ist? Und doch gleichzeitig sich gut anfühlt, das ist Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Gott. Und wir merken hier, dass David einfach auch über das spricht, was er fühlt dabei. Wir Deutschen sind ja bei solch einem Regenwetter nicht besonders immer die Meister darin, die Gefühle zu äußern. Aber David macht das und es ist gut, wenn wir das auch Gott gegenüber tun. Wenn wir unsere Gefühle äußern. Denn so kommen wir auch unserer Sehnsucht auf die Spur. Und die Frage ist, wohin führt uns diese Sehnsucht? Führt uns die in eine neue Freiheit hinein in der Begegnung mit Gott? In das, was Paulus nennt Liebe, Freude, Friede als Frucht des Geistes, führt es uns dahin? Wenn wir merken, dass es uns eher in die Ängstlichkeit hineinführt, man möchte Gott nahe sein, aber verkrampft, dann stimmt etwas nicht. Dann ist es nicht vom Evangelium geprägt. Lass dich von Gott selbst ziehen zu sich hin. Und das kann auch passieren in der Nacht. Wir haben gerade gelesen, dass er stundenlang gelegen hat und vielleicht auch einfach nicht schlafen konnte und sich dann mit Gott beschäftigt hat. Dieser Psalm 63, der wurde in der alten Kirche als ein Morgengebet gesehen. Auch Luther hat noch so übersetzt, Gott, du bist mein Gott, frühe wache ich zu dir. Auch gut. Aber hier ist die Situation, die beschreibt, der sagt, ich liege nachts wach und wo gehen dann meine Gedanken hin? Ja, nun, das wissen wir, wo die Gedanken manchmal hingehen, nicht wahr? Manche können nicht einschlafen, weil die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Und manche können, wenn sie aufgewacht sind, nicht weiterschlafen, weil die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Nachts auf meinem Lager, sagt er hier, denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. Ja, nun, wir können ja nicht dafür, dass die Gedanken kommen, wie sie kommen, oder? Gut, vielleicht kann man etwas tagsüber auch machen, damit das nachts nicht ganz so aufpoppt. Aber sonst, wenn sie da sind, sind sie nun einmal da. Aber was machen wir dann damit? Was wir hier bei David lernen können, ist, dass er diese Gedanken, die er in der Nacht hat und die er nicht einfach abstellen kann, nicht einfach streichelt und pflegt. Denn dadurch werden sie nicht entlastender. Er bringt diese Gedanken in die Beziehung zu Gott. Und dann bekommen sie ein anderes Gesicht. Denn dann stehe ich mit diesen ja oft sorgenvollen Gedanken nicht allein dem gegenüber, sondern dann steht sich der lebendige, mächtige Herr und mein liebender Vater dem gegenüber. Und das ist eine andere Qualität, sich Gedanken zu machen. Und wenn man dann so in diesen Gedanken, auch das ist Gebet, darüber einschläft, ist auch ein guter Schlaf, oder? Also man sagt ja, eigentlich sollte man nicht beim Gebet einschlafen, nicht? Aber wenn man abends im Bett sich hinlegt und betet und darüber einschläft, dann ist das eigentlich genauso, als wenn ein Kind abends ins Bett geht, noch am Babbeln ist und während es einschläft. Was machen wir als Eltern? Wir lächeln und sagen, schön. Was macht Gott? Könnt ihr mal überlegen. Sehnsucht nach Gott. Mein Gott, sagt er, Gott, mein Gott, bist du. Und dann nach dir suche ich. Ja, was denn nun, möchte man eigentlich sagen. Sind die beisammen oder sucht er? Ich meine, das mal als Paradoxon der Liebe bezeichnet. Und dieses Paradoxon der Liebe, das gibt es eigentlich auch in der Ehe. Ich weiß, dass ich eine Frau habe, bald 47 Jahre. Aber habe ich meine Frau oder suche ich sie? Ja, ich kann den Autoschlüssel hier haben. Aber habe ich so meine Frau? In der Tasche? Habe ich so einen Menschen? Sieht so Beziehung aus, ich kann sagen, mein. Und doch ist die Beziehung immer etwas Dynamisches und damit auch etwas Suchendes. Wisst ihr, manchmal, wenn ich zu Hause, also ich arbeite ja immer von zu Hause aus, in der Regel, dann denke ich manchmal, wenn meine Frau weg ist, irgendwer hat sowas zu tun oder vor und so weiter, ja, jetzt kannst du richtig reinhauen. Aber irgendwie, wenn die nicht da ist, habe ich so dran gewöhnt, geht es nicht besser und schneller. Also wirklich nicht. Das ist dieses Paradoxon der Liebe. Und so ist es eben auch mit Gott. Mein Gott bist du und dich suche ich. Ich bin hinter dir her. Das war das Erste. Nun, die beiden anderen werden nicht ganz so lang zur Tröstung sonst. Das Zweite, Gebet bedeutet auch das Glück, Gott zu begegnen. Ja, heißt es in diesem Psalm, denn deine Güte ist besser als Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Das Glück, Gott zu begegnen, oder anders gesagt, meine Seele freut sich über Gott. Nun, hier wird gesagt, dass die Güte Gottes sein Leben bestimmt. Nun, das Leben des David ist in dieser Wüste ziemlich was also Güte betrifft, also dass er sagt, also hier geht's mir gut. Also ich glaube nicht, es ging ihm nicht wirklich gut. Aber da erinnert er sich doch an die Güte Gottes, wie heute. Im Wochenspruch habt ihr das vielleicht gelesen, ja? Lobe den Herrn meine Seele, wir haben es gerade auch gesagt. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also das hatte er im Blick. Also er wusste, Gott ist gut, so habe ich ihn erlebt. Aber im Moment sieht es bei mir nicht so aus. Und doch ist es sogar in der Wüste möglich und manchmal gerade in der Wüste, oder sagen wir es anders, gerade in Zeiten der Einsamkeit und Stille, dass sich eine neue Qualität der Begegnung mit Gott entwickelt. Doris Wilders schreibt einmal, Stille ist der Schlüssel zu einer Intensität der Begegnung mit Gott, die uns bis in die Tiefen unseres Seins verändert. Und das kann ich auch nur aus eigener Erfahrung so sagen. Also die Stille ist immer wieder nötig, allein zu sein mit Gott, damit etwas passiert in unserer eigenen Seele, die uns verändert. Das ist die Güte Gottes. Er kann hier sagen, diese Güte Gottes, oder sagen wir etwas mit dem Begriff, wo wir vom Alten und auch besonders vom Neuen Testament her öfters umgehen, die Gnade Gottes ist besser als das Leben selbst, denn sie trägt mich hindurch, übrigens überhaupt über unser Leben hier hinaus. Meine Gnade genügt dir, sagt Gott zu Paulus, als er auch Erfahrungen machte, die ihn an den Rand brachten. Von dieser Gnade dürfen wir immer ständig nehmen, immer wieder neu, auch da wieder etwas, wie eben gesagt, etwas Dynamisches. David geht sogar so weit, er sagt, das ist für mich wie ein Festmahl, wie ein Festmahl. Du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Wörtlich sogar von Fett und Mark die Rede. Das war eigentlich so das Beste, zumindest am Opfer auch. Wir das nun gerade so nach unserem Geschmack, also stell dir vor, das Beste, was du im Buffet bekommst. Genau, das ist das, was hier David vor Augen hat. Er sagt, so ist es für mich, das Wertvollste ist da. Und da darf ich meinen Hunger stillen. Das heißt, letztlich bei Gott selbst stillt sich der Hunger, auch wenn meine Umgebung mir im Moment dazu keinen Anreiz gibt. Denn das ist manchmal so. Wir haben das in der Pandemiezeit so gemerkt, oder wir wissen ja auch noch nicht, was auf uns zukommt. Aber das erleben auch Menschen, die in ihrer nächsten Umgebung, vielleicht in ihrer Familie oder sogar in ihrer Ehe, nicht erleben, dass sie geistliche, stützende Anregung bekommen. Dann sind wir darauf angewiesen, dass wir in der direkten Beziehung zu Gott dieses Festmahl erleben. Und in Jesus ist das unerschöpflich. Und deswegen ist so wichtig, darüber nachzudenken, was wir haben. Nicht nur, was wir uns ersehnen, sondern was wir tatsächlich haben. Und dann auch die Freude darüber wirklich ausdrücken. Die Freude über dieses Geschenk. Ja, ich will dich preisen mein Leben lang, sagt er. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. David sagt, ich nehme meinen Körper da mit hinein. Und die Hände zu erheben war einfach nur der Ausdruck, den Körper mit hineinzunehmen, mit dem Körper zu unterstreichen, was in der Seele vor sich geht. Und manchmal kann das wirklich eine wichtige Hilfe sein, um sich dessen auch ganz bewusst zu werden. Wenn wir unsere leeren, aber doch auch unsere offenen Hände Gott gegenüber halten, signalisieren wir damit, leg du etwas hinein. Ich lebe von deinem Geschenk. Ich lebe von dem, was du als Güte, was du als Gutes, was du als Gnade für mich hast. Und wo wir schon bei den Händen sind, komme ich zu dem dritten. Gebet. Der Weg, Gott zu begegnen. Oder meine Seele hängt an dir. Hier heißt es, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Oder anders ausgedrückt, meine Seele klammert sich an dir. Und deine starke Hand, wörtlich deine Rechte, das war eben immer Die Linkshänder mögen es jetzt verzeihen, aber das war einfach nach der damaligen Vorstellung die starke Hand, mit der man gekämpft hat oder überhaupt auch vor allen Dingen gearbeitet hat. Wisst ihr, was mir an diesem Vers so besonders gefällt, ist, dass wir hier eine gegenseitige, wechselseitige Aktion haben. Die erste Linie zeigt, von ganzem Herzen hänge ich an dir. Und er weiß, und deine Hand hält mich. Meine Seele hängt an dir. Und deine Hand hält mich fest. Das ist ein doppelter Zugriff. Wenn wir einander die Hand geben, kommen wir uns nahe. Dann drücken wir eine Verbindung damit aus. Aber wie ist das, wenn ich mich in einer Situation befinde, wo ich mich selbst nicht mehr halten kann und eine Hand nach mir greifen muss, damit ich nicht tiefer sinke oder sogar untergehe? David sagt, so tut Gott es. Er ergreift meine Hand, wenn ich sie ihm entgegenhalte. Aber wie macht er das? Ich denke, vielen ist die Geschichte vertraut, wo Jesus mit dem Boot unterwegs ist, die Jünger mit dem Boot unterwegs sind und Jesus auf dem Meer diesem Boot entgegenkommt. Es ist eine sehr unruhige See. Und Petrus kommt auf die Idee und sagt, Herr, das möchte ich auch. Ja, so hat er es nicht gesagt, aber darf ich rüberkommen? Wenn du es mir sagst, mache ich das. Und das macht er. Aber dann irgendwie, doch sehr beeindruckt von Wind und Wetter, sinkt er. Er Hilferuf und streckt seine Hand nach oben, dürfen wir wohl davon ausgehen. Und Jesus streckt seine Hand entgegen und ergreift ihn. Das ist so etwa die Situation hier. Aber wie ergreift er ihn? Mir gefällt dieses Bild. Ich habe extra einen Ausschnitt vergrößert hier rechts. Ich weiß nicht, ob es erkennbar ist. Wenn nicht, Johannes, komm doch mal eben. Also bleib da unten ein bisschen stehen. Also ich greife so, nicht so. Es könnte nämlich passieren, dass er abrutscht. Aber wenn ich ihn so greife, Dankeschön, kann er nicht abrutschen. Ob es eine künstlerische Freiheit ist, oder ob Jesus es, also, das will ich nicht letztendlich entscheiden. Aber der Künstler will etwas ausdrücken und drückt damit eine ganz wesentliche Wahrheit aus. Wir können zwar die Sehnsucht ausdrücken, Herr, ich möchte von dir gehalten sein. Aber wer hält, ist er. Wenn wir das Abendmahl feiern, ja, dann feiern wir. Aber wenn er nicht wäre, gäbe es nichts zu feiern. Wir feiern den Bund und sagen, ja, Herr, ich will dir folgen, ich will auch mit dir im Bunde sein. Aber wenn es nicht sein Bund wäre, wäre nichts. Und das ist das Verhältnis zwischen seiner Hand und unserer Hand, seinem Herzen und unserer Seele. Und so dürfen wir mutig nach vorne gehen. Denn unsere Sehnsucht nach ihm trifft auf seine Sehnsucht nach uns. Übrigens ist die mit Sicherheit viel intensiver als unsere. Glücklicherweise. Augustinus hat mal gesagt, der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Wir haben zwar Wir haben ja gerade gehört, Psalm 8. Was ist schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Und doch, heißt es auch im Psalm 8, schenkst du ihm deine ganze Aufmerksamkeit. Das ist es. Glücklicherweise ist es so. Und von daher, zum Schluss, ist dieser Weg eigentlich ein einfacher Weg. Machen wir es doch nicht so kompliziert. Denn wenn wir beten, brauchen wir nicht Gott zu beeindrucken, sondern wenn wir beten, brauchen wir nur zu kommen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Manchmal denken wir, wir müssen Gott beeindrucken. Ja, wieso? Als der Zöllner hinten im Tempel, vorne im Tempel sagt, ja, ich habe alles so und so, nicht? Also ist ja klar, nicht? Du musst mich jetzt. War Gott beeindruckt? Nein. Der, der kam und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig, der ging gerechtfertigt nach Hause, sagt Jesus. Der kam einfach nur. Darüber kommen wir ein Stück weit nicht hinaus, glücklicherweise nicht. Weil solches Beten, solche Begegnung mit Gott einfach sein soll. Oder möchtest du gerne mit jemandem zu sein, dessen Beziehung zu ihm kompliziert ist? Überhaupt, so kompliziert, überhaupt mit ihm in Kontakt zu kommen? Möchte ich nicht. Echte Begegnung ist immer eine einfache Begegnung. Und da sollten wir nicht zu bescheiden sein. Ich schließe mit einem Wort von C.S. Lewis, der sagt, es scheint, als ob unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark empfindet, sondern als zu schwach. Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Mir gefällt dieses Bild. Es ist mehr drin in dieser einfachen Begegnung mit Gott. Weil die Fülle da ist und nicht, weil wir so besonders gut sind.